Pauline?
Ja?
Du hörst mir überhaupt nicht zu.
Was ist denn?
Man kann echt überhaupt nicht mehr normal mit dir reden. Jetzt leg doch endlich mal dieses scheiß Ding weg.
Oh mein Gott!
Gespräche wie dieses haben wahrscheinlich in den letzten Jahren in so ziemlich jedem deutschen Haushalt stattgefunden. Immer wieder kommt dabei die Frage auf, ist das eigentlich noch normaler Konsum, den mein Kind oder auch ich selbst da betreiben? Oder haben wir es nicht schon an manchen Stellen mit einer richtigen Sucht zu tun? Junge Mädchen wie die 12-jährige Pauline aus unserem Beispiel stellen dabei eine besonders gefährdete und auch unterschätzte Gruppe dar, sagt Dr. Daniel Illy, unter anderem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der zur Abhängigkeit von sozialen Netzwerken und zur Videospielsucht jeweils einen Ratgeber und auch ein Therapiemanual für ÄrztInnen geschrieben hat.
Ich mache mir große Sorgen um vor allem Frauen und Mädchen, weil die einfach in manchen Studien noch abhängiger sind, sogar schon in Studien lange vor TikTok und Co., aber eben überhaupt nicht in den Beratungs- und Therapieangeboten landen, nicht nur bei mir, sondern bei vielen meiner KollegInnen. Also es kann wirklich jeden betreffen, ne? Es ist schon so, dass es im Jugendalter gehäuft auftritt, aber wie gesagt, auch der sogenannte Silver Gamer, wie der wirklich heißt, ne? Also dass man die älteren Menschen als Zielgruppe für Videospiele zum Beispiel auch entdeckt hat, ist da genauso angesprochen.
Mein Name ist Julina Plätziger. Ich bin Medizinjournalistin bei MGO Medizin im Bereich Neurologie und Psychiatrie. Und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit Daniel Illy, den Sie gerade schon einmal kurz gehört haben. Der doppelte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ist seit 2025 Chefarzt am Asklepios Fachklinikum in Brandenburg. Zum Thema internetbezogene Abhängigkeiten bietet er spezielle Sprechstunden an und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Heute wird er uns erzählen, woran man eine tatsächliche Sucht erkennt und wie Kommunikation und dann auch Therapie auf Augenhöhe gelingen kann. Dr. Daniel Illy, herzlich willkommen im MGO Medizin Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich würde sehr gerne mit einem kurzen Ja-Nein-Spiel einsteigen in das Thema, zu dem ich Sie heute interviewen möchte.
Ja, klar.
Ob jemand süchtig ist, erkennt man daran, wie viel er oder sie am Handy hängt?
Nein, aber ich erkläre es später noch.
Heutzutage sind eigentlich alle jungen Menschen internetsüchtig.
Klares Nein.
Die Nutzung von sozialen Netzwerken sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen grundsätzlich eine Katastrophe ist.
Nein.
Handy vor dem Schlafengehen sorgt für Einschlafprobleme.
Ja.
Nur junge Menschen sind süchtig.
Nein.
Das entschiedenste Nein, und ich möchte gern was dazu sagen, war jetzt direkt bei der ersten Frage, woran man eigentlich erkennt, dass jemand süchtig ist. Würden Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, da war ich deshalb so entschieden, weil das oft im Denken zum Beispiel auch vieler Eltern, die ihre Kinder bei mir vorstellen, so der einzige greifbare Punkt ist, ne? Also jemand verbringt viel Zeit vor der Konsole, vorm Handy, was auch immer, und dann wird automatisch geschlussfolgert, dass derjenige abhängig ist. Aber wenn wir uns die Abhängigkeitskriterien anschauen, ich nutze da gerne die aus dem amerikanischen Klassifikationssystem DSM-5, dann taucht da die Nutzungszeit als solche gar nicht auf. Ein bisschen verdeckt vielleicht in der Toleranzentwicklung, dass man immer mehr konsumiert, um den gleichen Effekt zu haben. Aber das ist oft eine schwierige Situation zu Beginn dieser Gespräche, wenn man es ja meist eh mit sehr fremdmotiviert vorgestellten PatientInnen zu tun hat. Und da versuche ich so ein bisschen wegzukommen von diesem Denken. Denn es geht um eigentlich ganz andere Themen und nicht unbedingt um die reine Nutzungszeit.
Die von Dr. Illy erwähnten Abhängigkeitskriterien aus dem DSM-5 beziehen sich auf die Internet Gaming Disorder. Also die Sucht nach Videospielen im Speziellen. Soziale Netzwerke als Suchtmittel kommen in dem amerikanischen Psychiatriemanual nämlich noch gar nicht vor. Die Kriterien sind aber von mehreren AutorInnen auch darauf übertragen und erweitert worden. 9 sind es insgesamt, die wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen wollen. Das erste Kriterium ist die gedankliche Vereinnahmung und übermäßige Beschäftigung.
Ja, schon sehr spannend, weil das ist ja, also bleiben wir jetzt vielleicht mal bei den Videospielen. Das ist ja was Videospiele per se auch fördern, ne? Und das kennen auch diejenigen, die jetzt zuhören, die nicht selbst spielen. Wenn ich ein gutes Buch lese oder eine Serie schaue oder einen Film, dann beschäftigt er mich ja, wenn er gut ist, auch noch, wenn ich nicht gerade lese oder schaue, ne? Und hier ist also ganz entscheidend, was mache ich in der Situation, wo ich daran denke? Sitze ich gerade im Zug und fahre zur Arbeit, ne? Oder habe irgendwie Freizeit oder sitze ich ich im Matheunterricht, wie im Falle meiner minderjährigen Patienten, oder bin gerade bei der Arbeit. Dann würde man sagen, da sollten die Gedanken eigentlich woanders sein.
Jetzt konkret im Falle von Social Media ist es ja oft so, dass Content tatsächlich aber im realen Leben oder in realen Situationen produziert wird. Wenn man zum Beispiel filmt, was man zu Mittag isst oder wie man den Nachmittag verbringt, ist es denn überhaupt möglich, wenn man regelmäßig in sozialen Netzwerken unterwegs ist, davon überhaupt gedanklich wegzukommen? Oder ist das nicht eigentlich Teil der Idee des sozialen Netzwerks, dass man auch außerhalb der Nutzungszeit daran denkt?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil genau da haben dann gleich mehrere Personengruppen auch ein Problem, ne? Also einmal die, die das beruflich nutzen, die zum Beispiel darauf angewiesen sind, auch ihr Privatleben nach außen zu tragen, ne? Also vor allem InfluencerInnen zum Beispiel. Aber ich denke auch ganz allgemein NutzerInnen, die ja genau das suchen, ne? Die vielleicht auch über soziale Netzwerke eine soziale Interaktion suchen. Und gut, früher hat man dann was erlebt und das seinen Freunden erzählt und heute macht man das eben, wie Sie ja gerade schon ganz treffend gesagt haben, indem man ja dann was hochlädt. Und da stellt sich für mich immer so ein bisschen die Frage, ginge es auch ohne? Das ist eigentlich für alles, was wir jetzt besprechen, ein ganz guter Indikator, ne? Also schaffe ich meinen Tag auch, wenn ich mein Handy zu Hause vergesse? Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, oh je, dann wird mein Arbeitsweg echt langweilig, weil ich sehr gerne Podcasts höre oder Musik, ja. Aber ich würde halt nicht umkehren, weil ich komme auch ohne Handy zurecht und würde das dann nicht in Kauf nehmen. Und ich glaube, viele Menschen können das eben nicht mehr sagen. Und bei denen lohnt es vielleicht dann wirklich mal zu fragen, ist das gedankliche Vereinnahmung?
Ja. Das nächste Kriterium ist die Gefühlsregulation.
Ja, die haben wir gerade schon gehört, ne? Ist ein therapeutisch sehr wichtiges Kriterium, weil wir, glaube ich, als Menschen per se Mittel aller Art zur Gefühlsregulation nutzen. Ne? Das kann natürlich ein Suchtmittel sein, wie eine Zigarette oder auch Alkohol, ne? Oder Selbstverletzung ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für Gefühlsregulation. Das Problem bei digitalen Medien ist, dass wir das oft sehr unbewusst machen. Jeder kennt das, es ist ganz schön, nach einem stressigen Tag auch irgendwie mal auf der Couch zu versacken und einen Film zu gucken. Aber problematisch wird es, glaube ich, dann, wenn es die Hauptform wird, Gefühle zu regulieren. Und was ich mit meinen PatientInnen immer mache, ist vor allem Sport dagegen setzen und andere alternative Aktivitäten.
Zum Thema Sport kommen wir im Laufe des Gesprächs auch genauer, weil Herr Illy eine Geschichte aus dem Therapiealltag in der Boulderhalle teilen wird. Vorher sehen wir uns aber den Rest der neuen Kriterien an. Dazu gehören die Toleranzentwicklung, die sich vor allem durch eine immer steigende Nutzungszeit demonstriert. Und auch Kontrollverlust, wenn man aufhören möchte, aber es gar nicht mehr schafft. Es erfolgt zudem eine verhaltensbezogene Einengung. Andere Interessen werden also vernachlässigt. Und es kommt zu Entzugserscheinungen, wenn das gewohnte Verhalten nicht fortgesetzt werden kann.
Auch das habe ich schon oft erlebt, ne? Wenn man dann wirklich mal Jugendliche oder PatientInnen eigentlich jeden Alters vom Konsum trennt, müssen auch gar keine Patientin sein, das kennen vielleicht auch viele Eltern, ne? Einfach wenn man das Medium ausmacht, dann gibt es oft Stress und Streit, ne? Bis hin zu aggressiven Ausbrüchen. Und die Entzugssymptome bei Verhaltenssüchte sind halt ein bisschen dezenter. Also die sind nicht so auffällig, wie wir es im Alkoholentzug haben, ne? Mit wirklich auch vegetativen Begleiterscheinungen. Sowas wie Unruhe, Langeweile, ne, nichts mit sich anfangen zu wissen, eher psychische Symptome, die wir da auch sehen. Und ein guter Indikator ist immer zu fragen, ne, du bist im Sommer bei deiner Oma auf dem Land ohne Internet, wie geht's dir dann? Ne, geht's dir dann gut oder nicht?
Sie haben hier mögliche Konflikte erwähnt. Auch diese sind ein Abhängigkeitskriterium und können sich zum Beispiel durch das Lügen und Verheimlichen innerhalb der Familie bemerkbar machen. Solche Konflikte können zu ernsthaften psychosozialen Problemen eskalieren. Doch trotz dieser Probleme wird der Konsum fortgesetzt. Das neunte und letzte Kriterium ist dann die Gefährdung der Person.
Genau, das ist die Eskalation sozusagen der psychosozialen Probleme. Hier geht es zum Beispiel um, man kann den Schulabschluss nicht mehr schaffen, den man eigentlich mal angestrebt hat. Oder, das sind aber zum Glück Einzelfälle, ne? Das Familienklima leidet so sehr, dass zum Beispiel ein Zusammenleben gar nicht mehr möglich ist.
So weit ist es bei der 12-jährigen Pauline zum Glück noch nicht. Aber trotzdem macht ihr Vater sich Sorgen. Früher hat sie regelmäßig gemalt, aber das ist Monate her. Das Handy ist immer in Reichweite. Und wenn sie es abends abgeben soll, gibt es jedes einzelne Mal Streit. Als der Vater ihr vorschlägt, darüber vielleicht mal mit einem Psychotherapeuten zu sprechen, rennt Pauline auf ihr Zimmer und knallt die Tür zu. Herr Dr. Illy, Gespräche über den eigenen Konsum sind sicherlich immer ein heikles Thema. Und schnell fühlt man sich ertappt oder bevormundet. Gerade wenn deshalb sowieso schon seit langem der Haussegen schief hängt. Wie kann ich als Elternteil einen guten Weg finden, mein Kind auf sein Handy- und Internetverhalten anzusprechen?
Ja, indem ich eben genau darauf achte, dass ich nicht pauschale Aussagen treffe, ne? Und sage, ich habe in einem Buch gelesen, ihr werdet davon alle dumm und habt sowieso alle ADHS durch euren TikTok-Konsum, dann verliere ich sozusagen die Verknüpfung und verliere was ganz Wichtiges, nämlich das gemeinsame Erarbeiten einer Medienkompetenz. Und deswegen gebe ich vielen Eltern als Hausaufgabe auch auf, beschäftigen Sie sich mit den Inhalten, ne? Was macht Ihr Kind da? Was fasziniert das Kind daran? Und wenn Eltern kommen und wissen nicht, was für Spiele gespielt werden, dann sage ich denen, die sollen die unbedingt mal nachholen, ne? Und zumindest eine Idee dafür bekommen, was fasziniert mein Kind daran, ne? Warum spielt es dieses Spiel? Was sucht es online, ne? So. Und dann kommt man idealerweise in eine Situation, wo sich die ganze Familie mit diesem Thema beschäftigt und nicht jeder sehr privat einfach sein Ding macht, ne? Wo auch Eltern sich vielleicht reflektieren lassen von den Kindern. Papa, du warst aber viel am Handy die Woche, ne? Und in so einem familiären Rahmen. Idealerweise gibt es sowas wie ein sonntägliches Frühstück oder so, wo alle zusammensitzen, kann jeder so ein bisschen sein digitales Leben erzählen. Und wenn ich das schaffe, als Familie da hinzukommen, was natürlich längst nicht alle schaffen, ist ja auch eine Frage der eigenen Ressourcen, dann haben wir weniger Gefährdungen und haben mehr Miteinander. Trotzdem kann jeder natürlich auch seine privaten Nachrichten da schicken, das ist ja gar keine Frage. Aber im Moment ist es oft so, alle schreien erst auf, wenn was Schlimmes passiert ist, ne? Und dann kann eben gerade im Fall von Social Media doch auch sehr viel Schlimmes passieren. Hallo Pauline, grüß dich. Ich bin Herr Elli, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und sag mal, warum bist du denn heute zu mir gekommen?
Also, mein Vater wollte, dass ich das mal ausprobiere, weil er findet, dass ich zu oft am Handy bin. In letzter Zeit gab es zwischen mir und meinem Vater oft Streit und er will jetzt immer um 8 Uhr, dass ich mein Handy abgebe. Und er sagt auch immer, wenn ich Probleme habe, dass es am Handy liegt und man mir das eigentlich wegnehmen sollte.
Ja, und dann wirkt es vielleicht für dich so, als hätten deine Eltern einfach keine Ahnung, wie ihr heutzutage kommuniziert und Kontakt hält. Ist das so ein Thema auch, dass du dich dann nicht verstanden fühlst?
Ja, schon. Und ich finde es auch unnötig, weil wenn ich um 8 mein Handy runterbringen muss, sitzt er meistens im Wohnzimmer und ist selber am Handy. Und ich bin auch die Einzige in meiner Klasse, bei der es solche Regeln gibt. Das finde ich auch echt peinlich.
Ja, das verstehe ich total. Was machst du denn so am Handy? Was interessiert dich da?
Meistens bin ich auf TikTok.
Die App TikTok hat einen extrem präzisen Algorithmus, der auf Interesse oder Desinteresse besonders schnell und fein reagiert. Bereits nach wenigen Minuten der Nutzung ist ein individuelles Profil entstanden, das Verhalten vorhersagen und deshalb sehr erfolgreich das nächste spannende Video für die jeweilige Person vorschlagen kann. Bei der Nutzungszeit liegt TikTok unter allen Netzwerken deshalb, nicht überraschend, auf Platz 1. 25 Millionen Deutsche schauen regelmäßig in die App und verbringen im Schnitt 1 bis 3 Stunden pro Tag damit. Ob man dieser Entwicklung nun fasziniert, skeptisch oder kopfschüttelnd gegenübersteht, sicher ist, dass die Social-Media-Nutzung für die meisten Menschen ein ausschlaggebender Teil des Alltags geworden ist. Danach sollte auch jeder Arzt fragen, selbst wenn er kein Spezialist ist, sagt Daniel Illy.
Ja, also ich glaube, eine Medienanamnese zu machen, ist einfach heutzutage absolut wichtig, ne? Und das sehe ich sehr oft, dass das nicht gemacht wird, weil man dieses Thema so ein bisschen ausspart. Und dazu brauche ich ja erstmal nicht viel, sondern ich muss halt wissen, was wird gemacht, wie oft, ne? Und vielleicht noch, warum macht man das, was macht man da genau. Also ich glaube, das kriegt jeder hin. Keiner muss ja jetzt da tief therapeutisch einsteigen auf Augenhöhe, wie ich das mache. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in der zweiten Klinik, wo ich die Sprechstunde gemacht habe in Berlin, da war eine Kollegin, die sehr spät Medizin studiert hat und dann erst mit über 50 Assistenzärztin wurde und die noch nie ein Videospiel gespielt hatte. Und die hatte große Sorge, von den Jugendlichen angenommen zu werden in der Gruppentherapie, die wir da gemacht haben. Und sie wurde super gut angenommen. Und warum? Weil sie einfach gesagt hat: Oh, Jungs, ich habe davon keine Ahnung, aber es interessiert mich. Und dann hat sie gesagt: Ach cool, das ist ja wie in meinem Lieblingsbrettspiel, die gleiche Mechanik und so weiter. Also die kamen super gut an, ne? Es muss hier keiner als Gamer rüberkommen, um auch mit jungen Menschen über das Thema zu sprechen. Wichtig ist halt, glaube ich, einfach nicht zu verurteilen und halt hinter den Konsum zu gucken. Und wenn man sich da die Mühe macht, und das ist schwierig, ne? Ich gebe ja selber Workshops auch und bin in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen tätig. Da machen wir viele Gruppenübungen zu, dass man zum Beispiel lernt, wo recherchiert man Spieletitel. Ja, man kann die als Let's Play sich angucken auf YouTube und so weiter. Und trotzdem wird da immer noch eine Hürde sein. Man muss das halt üben. Ja? Und wenn man das aber macht, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Chance, auch mit jüngeren Menschen da ins Gespräch zu kommen.
Die Medienanamnese in der Familie und in der Therapie ist laut Dr. Illy auch wichtig, um zu erkennen, wo Kinder und Jugendliche vielleicht auch Gefahren ausgesetzt sind.
Was mich noch umtreibt, schon seit vielen Jahren, ist einfach der fehlende Jugendschutz, den wir jetzt zum Beispiel bei Videospielen auch haben. Da haben wir ja die Alltagsfreigabe durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK, das sind diese Sticker, die man auf Spielen findet. Die greift aus meiner Sicht so ein bisschen zu kurz. Wir hatten ja eine Novellierung des Jugendschutzes, das war im Mai 21 und dann 2 Jahre später gab es so kleine Aufkleber hinten auf Videospielen, wo dann zum Beispiel stand Handlungsdruck oder Ingame-Käufe und so weiter. Was sich zum Beispiel auch geändert hat, ist manche Altersfreigaben. Das Fußballspiel FIFA kennt ja bestimmt jeder. Das heißt jetzt anders mittlerweile EAFC und das wurde dann immer ab 0 freigegeben. Warum ab 0? In einem Fußballspiel haben wir halt keine Gewalt, bisschen Blutgrätsche ist okay, kein Drogenkonsum. Doping wurde nicht thematisiert und Sexualität spielte auch keine Rolle. Also kurzum, das Spiel war immer ab 0 und dann war es plötzlich ab 12. Und die USK hat das damit begründet, dass man eben dieser sogenannten Lootbox-Debatte Rechnung trägt. Es geisterte ja auch so durch die Medien in den letzten Monaten, Jahren. Lootboxen, für alle, die es nicht wissen, das sind so Zufallskisten, die man kauft. Und dann kommen da zufällige Sachen raus. Im Fall von FIFA sind das eben so Fußballsammelkarten, die man dann in so einem Spielmodus nutzen kann. Naja, und in Deutschland ist das kein Glücksspiel, im Unterschied zu zum Beispiel einigen unserer Nachbarländer. Da wurde dieser Modus verboten, weil ich ja, wie beim Glücksspielen, nicht weiß, was ich vorher bekomme. Ne? Und ich kenne auch viele Jugendliche, die da wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und die Neuerung ist ja jetzt diese Freigabe ab 12, die von der USK natürlich auch so ein bisschen als Neuerung angepriesen wurde. Aber das Ganze hat leider den Beigeschmack, dass man jetzt legitimiert, wenn man 12 ist, kann man ein Glücksspiel spielen. Ja.
Auch bei TikTok gibt es, wie wir inzwischen wissen, glücksspielähnliche Mechanismen, um die NutzerInnen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Besonders zentral ist dabei das Prinzip der intermittierenden Verstärkung. Wie an Spielautomaten erfolgen Belohnungsmomente, zum Beispiel spannende Videos, Likes, aber teilweise auch die Bezahlung für die Creator, in unvorhersehbaren Abständen. Der Algorithmus wertet außerdem nur den Erfolg, aber nicht die Richtigkeit von Inhalten. Subjektive Perspektiven verbreiten sich deshalb besonders schnell und sind oft nicht von fachlich korrekten Informationen zu unterscheiden. 87% der NutzerInnen sagen, dass sie durch TikTok neue Dinge lernen. Doch das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Besonders viel wurde dieses Phänomen am Beispiel von ADHS diskutiert. ADHS fungiert im Internet fast als Trenddiagnose, mit der sich viele junge Menschen identifizieren, weil sie sich in den dargestellten Symptomen wiedererkennen. In einer kanadischen Studie, die 2025 veröffentlicht wurde, konnte aber beobachtet werden, dass die Mehrheit der Informationen, die auf TikTok über ADHS verbreitet werden, falsch sind. In über 60% der Videos wurden zum Beispiel Symptome als ADHS-typisch vorgestellt, die in Wahrheit neurotypische menschliche Erfahrungen abbilden. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, das aber zeigt, dass Apps wie TikTok nicht nur unterhalten, sondern auch bilden. Und darin liegt sowohl ein inspirierendes als auch ein gefährliches Potenzial.
Ich begrüße es zunächst natürlich mal, dass man sich mit Störungsbildern beschäftigt. Und ADHS ist ein gutes Beispiel. Ne? In meiner Schulzeit, also in den 90er Jahren, da gab es dieses Störungsbild noch nicht. Ne? Und natürlich gab es da aber Betroffene, die das hatten. Und die hatten teilweise große Schwierigkeiten in der Schule. Das heißt, es ist eigentlich gut, dass wir da hingucken. Aber gerade bei Social Media findet oft so eine Psychiatrisierung eines Menschen statt. Ne? Also nicht alles an unserem täglichen Verhalten muss ja psychisch krank bedeuten. Ne? Und man kann auch mal einen schlechten Tag haben oder einfach ja anders lernen, als das vielleicht im Frontalunterricht gemacht wird. Und das merken, dass man einfach ein anderer Lerntyp ist, ne? Ohne jetzt ADHS haben zu müssen. Im Zweifel würde ich sagen, lieber drüber reden und einmal zu viel hingucken, ne? Und dann sagen, naja, das ist aber kein ADHS, als das Thema totschweigen. Aber man muss auch gucken, wo die Grenze ist. Ne? Und da mache ich mir bei manchen Content, der zumindest bei Social Media so rumgeht, auch ein bisschen ja, Gedanken.
Nicht alles an unserem täglichen Verhalten muss unbedingt psychisch krank sein, haben Sie eben gesagt. Und auch beim Thema Smartphone kann es natürlich mal passieren, dass die eigenen Gewohnheiten mehr gegen als für einen arbeiten, ohne dass es sich deshalb zwangsläufig um eine Pathologie handelt. Die meisten von uns kennen auch einige Strategien, die man selbst erstmal ausprobieren kann. Und da würde ich jetzt gern von Ihnen wissen, wie Sie diese Strategien jeweils sehen. Die erste wäre, das Handy aus bestimmten Räumen zum Beispiel dem Schlafzimmer, auszuschließen.
Ja, es, also ich kann jetzt nicht von, von wissenschaftlichen Evidenzen sprechen. Alles, was ich jetzt schildere, sind klinisch-therapeutische Erfahrungen oder auch in Bezug, was ich vielleicht privat nutzen würde. Da kann ich sagen, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, weil man sich dann Freiräume schafft, wo man eben keine digitalen Medien hat.
Mhm. Handyfreie Zeit bestimmen. Man darf zu bestimmten Uhrzeiten das Handy gar nicht benutzen.
Also für jüngere Kinder und Jugendliche auf jeden Fall. Das gehört einfach reguliert. Und auch wir Erwachsenen täten gut daran, uns diese Zeiträume zu nehmen. Also zum Beispiel beim Essenstisch auf jeden Fall. Oder gutes Beispiel Second Screen. Wenn ich schon einen Film gucke, sollte ich nicht noch parallel aufs Handy gucken. Warum? Ja, das machen aber auch sehr viele.
Das nächste wäre, eine Handynutzungszeit zu bestimmen. Der Default ist sozusagen gar kein Handy, aber in diesen 2 Stunden am Nachmittag geht es.
Ja, da ist natürlich die berechtigte Frage, ist das realistisch in der heutigen Zeit? Das ist ja immer auch so das Totschlagargument. Ja, wir waren früher draußen auf Bäume klettern, jetzt macht das halt auch mal. Dann schickt man sein Kind raus und merkt, hoch, da ist ja niemand sonst, der auf Bäume klettert. Das hat sich halt total geändert. Also hier würde ich noch mal ein bisschen Realismus reinbringen wollen und würde sagen, es muss natürlich auch passen, zur jeweiligen Situation, zum Umfeld. Ein ganz wesentlicher Therapiefortschritt ist bei vielen meiner Patientinnen, gerade den Mädchen, wenn die merken, ich brauche eigentlich mein Handy erst ab Nachmittag, weil die Leute, die, mit denen ich schreibe, die sehe ich doch eh in der Schule. Ja, aber das ist für viele auch unvorstellbar, ohne Handy den Schulweg zu bestreiten.
Dann machen wir weiter mit eigentlich einer selbstgewählten Einschränkung durch eine App, nämlich einem Schwarz-Weiß-Filter, der alle Farben dämmt auf dem Handy.
Ja, das ist sehr, sehr wirkungsvoll, also kann ich nur mal empfehlen, auch auszuprobieren. Das reduziert ja das Handy auf das, was es eigentlich ursprünglich mal war, ein Telefon, mit dem man anruft und SMS schreibt wie früher.
Wie sieht's denn damit aus, wenn man sich selbst für die Nutzung bestraft?
Ja, das wissen wir aus der Psychologie oder generell auch Menschen, die sich Ziele setzen. Bestrafung ist immer schlecht, sondern man sollte eher gucken, dass man was dazu nimmt, sich eher belohnt für handyfreie Zeiten zum Beispiel.
Mhm. Und zum Schluss, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass eine Sucht schon sehr konkret auch auf die App TikTok sich bezieht, würde es was helfen, einfach diese App zu deinstallieren?
Ja, das ist im weitesten Sinne ja Stimuluskontrolle, was ein sehr, gute Evidenz auch hat, weil ich dann gar nicht sozusagen verleitet bin, da drauf zu tippen. Und da kann es auch schon helfen, im ersten Schritt vielleicht das gar nicht auf dem Homescreen vom Handy zu haben, sondern einfach nur unter, wo alle Apps aufgelistet werden. Weil das darf man nicht unterschätzen, dieses Logo verbinde ich ja mit was. Das verbinde ich mit einem Gefühl. Im zweiten Schritt vielleicht deinstallieren oder für eine gewisse Zeit mal nicht nutzen. Das wären so ganz wichtige Schritte.
Sie haben ja eben schon gesagt, wie alltagstauglich in der heutigen Zeit sind vielleicht manche dieser Strategien. Es ist ja eigentlich so, dass jetzt eine vollständige Abstinenz von der Internetnutzung oder auch dem Handy überhaupt nicht möglich ist praktisch. Wie gehen Sie damit im Therapiealltag um?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil das natürlich auch immer mal wieder Diskussionsstoff mitbringt. Also eigentlich haben wir ja im Kopf, dass man einer Sucht am besten mit einer vollen Abstinenz begegnet. Der Alkoholabhängige, der weiterhin an Silvester und an seinem Geburtstag trinkt, ist in den Augen vieler TherapeutInnen nicht gesund. Und das Handy haben wir immer dabei. Also man kann in der Hosentasche fühlen, in der Schulstunde, gleich kann ich zocken, wenn die blöde Schulstunde vorbei ist, ja. Also die Hürde ist dann noch sehr viel größer und zeitgleich brauchen wir unser Handy. Wir kommen eigentlich in der modernen Welt nicht mehr ohne zurecht. Und deswegen haben wir von Beginn an eigentlich auch immer die Teilabstinenz propagiert bei den Verhaltenssüchten. Bei Jugendlichen, wenn ich denen kein Handy mehr gebe, sind die leider sozial isoliert. Wenn die kein Fortnite mehr spielen, können die auf dem Schulhof nicht mitreden. Das kann man blöd finden, aber so ist nun mal die Realität.
Zurück zu Pauline. Pauline war die letzten 3 Monate über regelmäßig bei Dr. Illy in der Therapie und bemerkt an sich selbst Fortschritte.
In der letzten Zeit ist es eigentlich echt gut gelaufen. Ich habe gestern und vorgestern an einem Bild gearbeitet, das ich schon vor lange mal malen wollte. Zeige ich Ihnen gleich. Es ist nur manchmal schwer, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin und die dann alle am Handy sind. Dann nehme ich meins automatisch aus und sitze ich so doof daneben.
Ja, klar, was sollst du sonst auch machen? Und gibt es denn jemanden, der jetzt vielleicht nicht ganz so eng ist, weil ich habe es verstanden, das sind schon deine engsten Freunde, aber vielleicht so an zweiter oder dritter Stelle, mit dem oder mit der du auch andere Interessen vielleicht noch teilen könntest?
Ja, meine Cousine Toni.
Okay, was verbindet dich denn so mit Toni? Was macht ihr, wenn ihr euch seht?
Früher haben wir immer zusammen Geschichten geschrieben. Wenn wir groß sind, wollen wir mal eine eigene Buchhandlung eröffnen.
Ah, das klingt doch cool. Und was würde dich davon abhalten, mehr Zeit mit Toni zu verbringen?
Also, wir sind halt nicht auf derselben Schule, aber ich könnte ihr schon mal wieder schreiben.
Also ich denke, es ist zumindest ein Versuch wert, ne? Weil wenn du mir das so schilderst, scheint dir das Nebensitzen, während andere am Handy sind, ja auch nicht so viel Spaß zu machen, ne? Und dann ist diese Zeit vielleicht sinnvoller investiert mit jemandem, wo du wirklich dich austauschen kannst. Und das würde dir ja auch helfen, weiterhin weniger Zeit am Handy zu verbringen. Also nicht komplett drauf verzichten, das musst du ja gar nicht. Ich hoffe, du lädst dein Bild nachher auch bei TikTok hoch, weil es sieht wirklich sehr schön aus, was du da gemalt hast. Aber ne, zu entscheiden, was mache ich jetzt und zu trennen zwischen ich sitze einfach nur daneben und gehe aus Langeweile am Handy und ich mache was zielgerichtet, das finde ich ganz wichtig.
In seinem Ratgeber betont Daniel Illy, dass es wichtig ist, für den Medienkonsum Alternativen zu finden, wenn man die Gewohnheit langfristig ändern möchte. Ich habe ihn deshalb gefragt, welche andere Freizeitbeschäftigung sich dafür besonders gut eignet.
Also was fest etabliert ist in die Gruppentherapie ist, dass wir in die Boulderhalle gehen und da therapeutisches Bouldern machen. Also wer es nicht kennt, Klettern ohne Seil, ne, in niedriger Höhe. Das kann man sehr schön spielerisch auch umsetzen. Das gefällt dann vor allem den Gamern, die sich da gegenseitig auch anfeuern.
Das heißt, Sie beauftragen nicht nur, sondern Sie gehen wirklich mit den Kindern zusammen in die Boulderhalle.
Ja, das mache ich immer selbst, genau, weil ich halt selber sehr gerne auch bouldere und das ja immer ein sehr schöner Moment ist auch so für die Gruppe, dass die so eine Art Ausflug dann macht, ja. Und das ist immer schön zu sehen, wie die dann doch aus sich rauskommen und mal probieren, ne? Und viele haben ja lange keinen Sport mehr gemacht, aber merken dann, hey, das hilft mir ja, ne? Zum Beispiel auch wieder bei der Gefühlsregulation oder ich kann mich da verabreden. Also das zeigen auch so ein bisschen die Langzeitverläufe. Die Krux ist oft, die Alternativen zu haben. Das fällt natürlich schwer in einem Umfeld, wo alle, vielleicht auch die eigenen Eltern, nur noch am Handy rumhängen. Aber wenn das gelingt, und das braucht dann oft auch noch Einzeltermine nach den Gruppen, ne? Man muss immer überlegen, was mache ich, was kann ich bei schlechtem Wetter machen, sich wirklich so eine Art Freizeitstundenplan machen. Ne? Was mache ich mit der frei gewordenen Zeit? Das machen wir ganz konkret, dieses Beispiel in der Gruppe. Und dann nimmt man sich halt vor, mal wieder die alten Lego-Sets anzugucken, ne? Oder zu zeichnen, weil man das mal gern gemacht hat. Und wenn das gelingt, dann kann ich diesen ganzen leicht verfügbaren, unendlich Abwechslung bietenden Smartphone was entgegensetzen. Aber es ist sehr, sehr schwierig.
Was für Veränderungen bemerken Sie dann an den Kindern und Jugendlichen, die Sie dazu therapieren, wenn diese anfangen, wieder anderen Hobbys nachzugehen und so? Also, welche psychologischen Effekte stellen sich ein, wenn es dann wirklich gelingt, die Medienzeit zu reduzieren?
Ja, was sie mir oft sagen, ist, dass sie eben, wenn sie keine Abhängigkeitskriterien mehr haben, also zum Beispiel keinen Kontrollverlust mehr erleben, dass sie dann eigentlich einen Benefit haben. Da gibt es ein ganz schönes Modell, was ich auch in der Gruppe immer vorstelle. Von dem Kollegen Brandt kommt das, das Gratifikationskompensationsmodell. Das sind so zwei nebeneinander liegende Dreiecke, die im Prinzip aussagen, ich beschreibe es jetzt mal ein bisschen für den Podcast, dass ich es jeder vorstellen kann. Wenn ich links sozusagen in diesem Diagramm bin, dann habe ich noch einen hohen belohnenden Effekt von Videospielen, aber wenig Kompensation damit. Ne? Also das wäre zum Beispiel auch was, wo ich mich selbst einordnen würde, weil ich sehr genau darauf achte, ob ich jetzt Videospiele zum Beispiel zur Gefühlsregulation nutze, oder ob ich wirklich mal einen freien Nachmittag habe und dann, ne, für mich bewusst entscheide, ich spiele jetzt oder lese ein Buch oder mache irgendwas anderes. Also ich habe selber die Wahl und die Entscheidung und die Entscheidung fühlt sich gut an, ne? Und ich habe einen hohen belohnenden Effekt. Und die PatientInnen sind dann oft aber auf der rechten Seite der Kurve. Da habe ich dann wenig Gratifikation und sehr viel Kompensation. Also ich spiele dann 10, 12, 14 Stunden am Tag, um eigentlich meinen Stress in der Schule wegzubekommen oder meine Einsamkeit zu kompensieren, ne? Oder die Tatsache, dass niemand mit mir andere Sachen machen will. Und ich habe am Ende dieser 14 Stunden weniger Spaß, weil ich eben immer nur im Kompensieren bin. Und in der Therapie kann ich es lernen, wieder in den gesunden Bereich zu kommen. Also dann machen mir Videospiele wieder mehr Spaß. Ich werde zwar deutlich weniger spielen, aber die Zeit, die ich spiele, erlebe ich als was ganz Tolles, ne, und Bewusstes. Am Ende ist das oft bei vielen so eine Art Game Changer im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die merken, dass sowas möglich ist.
Ich muss da so daran denken, dass im 19. Jahrhundert sich viele Eltern Sorgen um ihre zu viel lesenden Kinder gemacht haben, denen es dann schwer gefallen ist, wenn sie irgendwie runtergerufen wurden zum Essen, die Geschichte nicht zu Ende zu lesen oder so, was jetzt aus heutiger Sicht ja eigentlich auch eher, ja, schon fast erstrebenswert wirkt.
Ja, genau. Also damals hätte man sich nicht vorstellen können, wie wir uns mal weiterentwickeln. Und heute würden sich vielleicht viele Eltern in diese Situation wünschen, ne? Und dann würde man sagen, okay, für ein Buch kann das Essen auf jeden Fall kalt werden, ne? So. Und das ist ja das Schöne an diesem Thema auch, ne? Es ist ein sehr neues, in Anführungszeichen, neues Medium. So neu ist es nämlich gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir haben eher verschlafen, drüber zu reden. Aber die Debatten, die man darum hat, die sind uralt, ne? Die hatten wir schon bei Fernsehen, bei Rapmusik, bei Comics. Auch damals hat, glaube ich, geholfen, nicht pauschal draufzuschauen, sondern einfach zu sagen, okay, was sind Vor- und Nachteile?
Ja, alles klar. Dann würde ich sehr gerne Sie am Ende fragen wollen, ob Sie vielleicht Lust hätten, eine Situation, eine besonders schöne oder auch lustige Situation aus Ihrem Therapiealltag zu teilen.
Ja, kann ich gerne machen, klar. Also was mir noch sehr im Gedächtnis ist, hatten wir auch schon besprochen, sind halt diese Ausflüge in die Bowlerhalle. Ich weiß noch, dass einer der Jugendlichen mal von oben absprang, obwohl wir eigentlich besprochen hatten, er soll runterklettern, nicht auf die Matte springen, und dann wirklich durch die ganze Halle brüllte, das ist ja geiler als zocken. Und spätestens dann wussten, glaube ich, alle, warum ich mit 6, 7 Jugendlichen da in dieser Halle stehe. Aber das zeigt so ein bisschen, ne, dass es oft eben eine Alternative braucht, und dann sind auch die pubertierendsten, zockendsten Jugendlichen, glaube ich, ganz gut erreichbar, wenn man sich die Mühe macht, mit denen auf Augenhöhe über das Thema zu sprechen.
Das ist total schön. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Interview. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr gefreut.